du siehst ihn Backstage rumlaufen. Mhm. Er kennt seine Crew mit Namen, jeden Einzelnen. Das zeigt sich eben auch, dass diese Crew über die Jahre natürlich gewachsen ist, aber es sind immer noch dieselben Leute dabei. Also er umgibt sich eben mit seiner Crew, die gleichzeitig seine Freunde sind, und du siehst ihn eben auch im Catering sitzen.
Herzlich willkommen zu Staffel 2, Folge 2 von Access All Areas, der Backstage-Podcast. Wir sprechen heute über einen ganz besonderen Künstler, jemand, der sehr klein angefangen hat und sehr, sehr groß geworden ist und heute zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten gehört. Und vor allem jemand, den wir schon seit Beginn seiner internationalen Karriere begleiten durften. Die Rede ist, na klar, von Ed Sheeran, dessen Europa-Part seiner Mathematics-Tour mittlerweile hinter uns liegt, und wir wollen deshalb heute hinter die Kulissen dieses Megaprojekts blicken und zeigen, wie viel Arbeit und Planung es bedarf, bis Ed Venues wie das Wembley oder Olympiastadion zum Beben bringt. Und bei mir sitzt eine Kollegin, die bei all dem live dabei war, nämlich Inga, Klammer auf Esseling. Herzlich willkommen.
Hallo Jonas.
Hi Inga. Bevor wir aber über Ed Sheeran sprechen, würde ich gern kurz über dich sprechen. Ich kenne dich, ich weiß, was du machst, aber ich glaube, meine Eltern wüssten das nicht. Kannst du mal für jemanden erklären, der gar keine Ahnung hat von dem, was wir so tun, worin dein Job bei uns FKP Scorpio besteht?
Ja, na klar. Also ich selber bin seit 12 Jahren bei Scorpio und bin auch seit Beginn an in der Tourabteilung. Das heißt, ich buche Tourneen deutschlandweit in den meisten Fällen und wir arbeiten eben hauptsächlich mit internationalen KünstlerInnen zusammen, so eben auch mit Ed Sheeran. Ja, so eine Tournee, die bucht sich
von alleine.
Nicht von alleine, ja. Man fängt meistens an damit, dass man sich überlegt, welche Venues, welche Clubgrößen könnte man denn spielen mit den Künstlern. In welchen Städten macht es Sinn zu gehen? Mhm. Welchen Ticketpreis kann ich nehmen? Und dann überlege ich mir, okay, was für ein Routing könnte Sinn machen? Hole Termine ein, spreche mit dem jeweiligen KünstlerInnen-Vertreter in England in den meisten Fällen und schicke denen unseren Vorschlag zu. Und ja, wenn denen das passt und das dann auch in deren Europa-Routing gut hineinpasst, dann kommt man da auch recht schnell zu einer Einigung. Man macht dann auch ein finanzielles Angebot im nächsten Schritt und unterhält sich über die Gage jeweils, die dann ausgezahlt wird. Und ja, wenn man sich dann einig wird, dann geht es daran, diese Tour, die Ankündigung vorzubereiten und eben auch in den Vorverkauf zu geben, wie bewerbe ich diese Tour, was machen wir an Marketingmaßnahmen, das überlegen wir uns dann im nächsten Schritt. Und sobald dann die Tour im Vorverkauf ist, läuft sie hoffentlich gut und verkauft ordentlich Tickets, dann braucht man sich keine großartigen Gedanken zu machen, sondern es läuft erstmal so weiter, bis man dann bis kurz vor den Shows steht und dann eben in die technische Vorbereitung geht und guckt, ja, was bringen die mit, passt es in den Laden, wo wir spielen, was brauchen wir an Personal am Showabend und so weiter. Und dann bereiten wir das entsprechend vor. Und wenn sie dann ansteht, dann ist man eben da im Laden vor Ort, betreut das Ganze so ein bisschen den Tag über, guckt, dass es alles läuft und ja, so funktioniert es dann.
Kann dann endlich ein wenig abschalten und auch ein bisschen die Musik genießen.
Genau.
Vielleicht am Abend. Du hast gerade das Stichwort Touring angesprochen. Das bedeutet, dass die Show nicht an einem Abend in Oslo und am nächsten dann in Rom ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht ihr daran?
Genau, also man sollte natürlich einigermaßen auf die Kosten achten und Reisekosten zwischen den Städten möchte man natürlich minimieren. Also sollte man ein vernünftiges Routing machen, indem man von Hamburg nach Berlin, nach München, nach Köln fährt und nicht irgendwie zickzack. Ja, sodass es halt für uns und für die Künstler einfach Sinn macht und da Kosten spart.
Okay, du hast gerade angesprochen, dass wir hoffen, dass die Tickets sich mal gut verkaufen. Bei dem Künstler, über den wir heute sprechen, ist das weniger ein Problem. Aber das war ja nicht immer so. Der war ja auch mal irgendwann nicht so groß wie heute. Kannst du mal kurz erklären, wie wir eigentlich zu Ed Sheeran gekommen sind und wo er angefangen hat?
Ja, na klar. Also es war eigentlich relativ am Anfang auch, da hat er auch schon sehr gut verkauft für die Größenordnung oder dafür, dass er komplett unbekannt war. Also es war von Anfang an vielversprechend, aber ja, natürlich haben wir am Anfang, und das war 2011, das erinnere ich auch noch ganz gut, sehr klein angefangen mit ihm. Seine erste Show, die wir veranstaltet haben oder wo wir ihn gebucht haben, das war beim Rolling Stone Beach Festival am Weißenhäuser Strand, wo er tatsächlich nur er und sein Tourmanager ankam und in dem da wohl kleinsten Venue gespielt hat, vor vielleicht 200 Leuten. Aber das war damals auch auf jeden Fall schon proppevoll und sehr vielversprechend. Und dann ging es weiter, dass wir die erste Tour, die wir veranstaltet haben, das war in 2012, wo wir so auf Clubgröße waren. Ich glaube, es waren 1500er Läden. Und da haben wir aber dann auch direkt gemerkt, okay, es war sofort ausverkauft. Direkt im Anschluss, ein halbes Jahr später, sind wir eine Nummer größer gegangen. Das waren 3.000, 4.000, 5.000er Läden, auch wieder ausverkauft. Also da konnte man schon direkt, also es zeichnete sich relativ früh ab, okay, irgendwas hat dieser Junge, dass er so viele Tickets verkauft und die Leute ihn sehen wollen. Ja. Das ist dann zum nächsten Album 2014 auch selbstverständlich Arenen waren, die wir dann ausgesucht haben, um mit ihm zu touren, die auch wieder ausverkauft waren. Und so hat sich das irgendwie fortgeführt, ist stetig gewachsen. 2018, 2019 zum Divide-Album haben wir dann in Deutschland zum ersten Mal Stadien gespielt mit ihm, die auch allesamt sofort ausverkauft waren und wir teilweise Zusatzshows nachgeschoben haben. 2019 das Highlight dann auf dem Hockenheimring, wo wir zwei Nächte hintereinander fast 100.000, je 100.000 Leute vor der Bühne hatten, was somit die absolut größten Shows auch sind, die wir, glaube ich, veranstaltet haben. Ja, und dann 2022 schließt sich daran an, wieder Stadien, diesmal aber eben neues Setup, große Veränderungen mit der Center Stage, was für alle, glaube ich, nochmal besondere Herausforderungen waren und aber auch ein ganz besonderes Konzerterlebnis dann eben dargestellt hat.
Genau. Für die, die das nicht vor Augen haben, also die Produktion war was absolut Besonderes. Du kannst es bestimmt besser erklären als ich, aber man kann sich das so vorstellen, dass eben halt seine Bühne direkt in der Mitte war. Die hatte auch bewegliche Elemente und es war ziemlich, ziemlich aufwendig, richtig?
Genau. Also ja, 360-Grad-Bühne. Ich glaube, die Bilder haben viele noch vor Augen. Ganz besonderes Bühnendesign. Man konnte von allen Ecken aus dem Stadion super sehen und es war einfach ein einziges Erlebnis, glaube ich, für jeden. Selbst wenn man ein Ticket im Oberrang hatte, hatte man einfach die perfekte Sicht, weil durch die Bildschirme, durch die runde Bühne, dadurch, dass sie sich bewegt hat, durch diese Plektren, die sechs Stück, die an den Masten aufgehangen waren, konnte, glaube ich, jeder ja sehr gut an diesem Konzerterlebnis teilhaben. Und ja, es ist auf jeden Fall definitiv aufwendig. Also so eine Bühne, das baut sich natürlich nicht von selbst. Wir sind immer mindestens eine Woche meistens vor Ort. Also die Bühne selbst dauert 3 Tage aufzubauen. Dann kommt am 4. Tag die Produktion. Also das Licht, Video und Ton wird reingehangen. Und währenddessen wird meistens schon die Bühne B, also da es diese Bühne eben zweimal gibt, an einem anderen Ort parallel aufgebaut, während die andere eben gerade bespielt wird, sodass man, ja, ich sag mal, jedes Wochenende ein oder eben mehrere Shows an den Veranstaltungsorten machen kann.
Ja, super, dass du es ansprichst. Lass uns später auch nochmal über die Logistik sprechen, die dahinter hängt, weil ich glaube, viele, wahrscheinlich mich eingeschlossen, können sich gar nicht vorstellen, was da alles dranhängt an so einer Megashow. Und als ich die Bilder gesehen habe, die da um die Welt gingen, ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber ich habe nie wirklich Stadionshows verstanden, weil ich mir denke, wer ganz hinten steht und ganz oben, was bekommt man denn da noch mit? Aber da war es tatsächlich so, das war was ja völlig anderes. Und du hast ja angesprochen, jeder konnte gut sehen und hören. Und das hat das auch zu was absolut Besonderem gemacht. Also die Bilder waren eindrücklich. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Bis er nämlich so eine Monstershow fahren kann, muss ja ganz viel passieren. Wie erklärst du dir Ed Sheerans Erfolg? Sprecht ihr darüber? Habt ihr Theorien? Weil es ist ja alles andere als eher selbstverständlich.
Ich glaube, es gibt einfach zwei Punkte, die da im Vordergrund stehen. Und das ist zum einen, dass er ein wahnsinniger Songschreiber ist, aus dem einfach nur Hits sprudeln. Zu jedem Album hat er wieder neue Singles, ändert auch seinen Stil immer ein bisschen und man hat immer was Neues. Aber es ist, das muss man so sagen, alles immer sehr radiotauglich und wird von allen Radiosendern immer überall gespielt. Also er ist in aller Ohren und Munde und ja, seine Singles sind da einfach, ja, ich glaube, ausschlaggebend. Jeder kennt sie, jeder kann sie mitsingen und alle, das ist eben auch unsere Erfahrung vom Publikum her, können sich auf ihn einigen. Von jung bis alt, Familien kommen da zusammen und ja, wollen ihn sehen und eben live erleben. Und dann ist zum Zweiten einfach, ich glaube, da kann sich jeder drauf einigen, der ist einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ. Also er ist auf dem Boden geblieben, er wirkt normal und irgendwie wie der Nachbar von Nextdoor, mit dem man auch gerne einfach ein Bier trinken gehen möchte. Und ja, so, das sind, glaube ich, die beiden Punkte, die ihn absolut ausmachen.
Ja, Bier trinken, was sie ja tatsächlich dann auch tut manchmal. Aber dazu werde ich dich später auf jeden Fall nochmal befragen. Ganz kurz zur Mathematics-Tour zurück. Wir haben mit Ed Sheeran schon wieder einen Rekord geknackt. Der überwältigende Teil der insgesamt 52 Konzerte in Europa, genauer gesagt 36, wurden ja von uns und unseren Partnern veranstaltet. Das entspricht ungefähr 2,1 Millionen verkauften Tickets, ein erneuter Rekord. Und du hattest ja am Anfang schon mal für Anfänger erzählt, was dein Job ist. Jetzt würde ich gerne darauf nochmal zurückkommen und mal am Beispiel dieses Projekts dich erzählen lassen, wie man so eine Megatour eigentlich plant. Also wo ging's los?
ja, tatsächlich sind wir schon im Jahr 2020 mit den Planungen gestartet. Also das war, glaube ich, gerade kurz nachdem Corona gestartet ist, wo ja noch keiner wusste, wie lange das geht und wann das vorbei ist. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall mit der Venue-Suche begonnen und den Zeitraum einigermaßen eingegrenzt im Sommer 2022 eben. Und in diesem speziellen Fall haben wir uns ja nicht nur mit Scorpio Deutschland um eben die Tournee in Deutschland gekümmert, sondern hatten in unseren anderen Territorien dann eben auch die Stadien oder ja, Greenfields gebucht und ein Routing erstellt. Und da muss man natürlich, also wenn man Stadien spielt, ist natürlich zuallererst klar, okay, wann sind die frei und wann wird da kein Fußball gespielt, sodass man eben ja nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hat und es auch gar nicht so einfach ist, weil natürlich Fußball, da liegt immer noch der Hauptaugenmerk der ganzen Stadien drauf und ja, da muss man so ein bisschen gucken. Wir haben aber, glaube ich, ein ganz gutes Routing zusammenbekommen, was, ja, wie ich vorhin auch erzählt habe, einfach logistisch Sinn machte, dass man eben nicht von Skandinavien in den Süden wieder muss, sondern alle ja, Städte hintereinander wegspielen konnte. Ja, so hat es dann, so ging es dann voran. Also sobald das Routing stand, sind wir in die Tiefe der Planung gegangen, hatten dann auch eben die Information, okay, es soll eine 360-Grad-Bühne sein. Das ist natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung. Passt es in die Stadien? Sind die groß genug? Man muss Zeichnungen machen, dass das eben auch alles technisch umsetzbar ist. Das hat sich dann aber alles relativ schnell konkretisiert. Wir sind uns auch finanziell einig geworden und sind dann in die Detailplanung gegangen, was das Ticketing anging, weil das bei dieser Tour auch nochmal was ganz Besonderes war, weil es 100% digital sein sollte, was wir so vorher auch noch nicht hatten. Das war ein ganz besonders, ja, aufwendiger Punkt. was aber am Ende sehr gut funktioniert hat. Und ja, so war es dann auch eigentlich schon relativ schnell Sommer 21. Und wir sind im September in den Vorverkauf gestartet und haben die Tour angekündigt, passend auch zum Release vom Album. Und haben die letzten Vorbereitungen getroffen. So haben wir alle gespannt auf den Tag gewartet, wo wir in den Vorverkauf gestartet sind. Und saßen morgens zusammen, haben auf den Zähler geguckt und dann ging es los. Und wir waren alle begeistert, dass es so gut angelaufen ist. Was ja auch nicht selbstverständlich war, weil es war immer noch Pandemie. Es war nicht klar, wie sieht es aus. Aber ja, es hat sich gezeigt. Die Leute hatten alle Bock, haben, glaube ich, nach einem Live-Erlebnis gedürstet. Und ja, so gingen die Ticketzahlen dann auch in die Höhe.
Da wäre ich ja gerne dabei gewesen, wie ihr am Ticker sitzt. Aber ja, Omikron stand kurz vor der Tür und trotzdem war das ein wahnsinniger Vorverkauf. Du hast gerade die Tickets angesprochen, dass sie digital sind, hatte ja auch einen speziellen Grund, ne?
Genau, also das ist ganz speziell auch der Wunsch von Ed Sheeran selber gewesen, weil er in der Vergangenheit Shows hatte oder eben schlechte Erfahrungen gemacht hat mit ja, dem Ticket-Zweitmarkt, dass Fans nur zu überteuerten Preisen die Tickets kaufen konnten oder eben gar nicht reingekommen sind, weil es gefälschte Tickets im Umlauf waren. Und ja, wir haben da 2018, 19 bei der vergangenen Tour erstmals versucht, gegen anzugehen mit personalisierten Tickets. Das war noch relativ klassisch und haben dann aber gemeinsam mit den Ticketing-Partnern eben jetzt für diese Tour das digitale Ticketing weiterentwickelt und auch speziell mit Ed Sheerans Team zusammen, wie man das dann eben umsetzen kann und so dem Ticket-Zweitmarkt zuvorkommen kann.
Okay, also die Leute kaufen Tickets, ihr sprecht mit den Stadien und regelt das alles und dann geht es so langsam auf die Shows zu. Wer macht denn da noch alles mit? Weil ihr steht wahrscheinlich nicht hinterm Catering, sondern das sind andere Menschen und nicht nur die sind dabei, oder?
Das ist richtig, ja. Also Ed Sheeran selber hat natürlich auch ein großes Team hinter sich stehen und hat eben seine eigene Produktion mit dabei, die dann eben auch dafür verantwortlich sind, dass die Bühne aufgebaut und abgebaut wird. Hatte ich ja vorhin eben schon erwähnt, es gibt zwei Bühnen, also gibt es auch zwei Teams, die diese auf- und abbauen. Und die wollen natürlich auch verpflegt werden, also ist auch ein Catering mit vor Ort, was alle hungrigen Mäuler versorgt. Und dann ist natürlich von unserer Seite, müssen wir uns darum kümmern für die Showtage, dass wir Helfer zur Verfügung stellen, die dann auch eben helfen, nicht nur die Bühne aufzubauen, auch Zäune, Infrastruktur und alles, was dazugehört. Security ist ein Riesenpunkt, die Shows abzusichern, erfordert ja natürlich eine große Anzahl an Security-Personal. Und das umfasst so eigentlich schon einen Großteil des Personals. Und hier und da sind natürlich ja, Gewerke noch vonnöten, die sich eben um das Ticketing kümmern. Und
dann ist irgendwann der große Showtag da. Wie sieht der bei dir aus? Wann bist du vor Ort? Wie kann ich mir deinen Tag da vorstellen? Und hast du eigentlich auch Lampenfieber, kurz bevor es
Also am Showtag, wenn denn alles gut läuft oder lief bisher, ist es eigentlich relativ entspannt. Ich würde sagen, ich starte so um 10, dann ist auch meistens die Produktion von Ed Sheeran wieder vor Ort. Denn wie ich vorhin ja erwähnt hatte, die 4 Tage zuvor waren wir auch schon im Stadion, die Bühne steht, die Produktion steht, letzte Checks werden gemacht, ob technisch alles funktioniert. Und ich schaue eben auch, läuft alles, wird irgendwas noch gebraucht? Ja, sind die KünstlerInnen vor Ort? Denn auch die Supports kommen ja dann nach und nach ins Stadion, machen ihren Soundcheck und so weiter. Und ja, dann kurz vor DOS oder auch einige Stunden vorher kümmern wir uns dann natürlich darum, dass das dass mit dem Ticketing alles läuft. Wir briefen die Security, dass die auch Bescheid wissen, weil eben dieses digitale Ticketing für alle neu war und einiges an Erklärung auch Bedarf hatte. Und in Gelsenkirchen, was eben unsere erste Show der Tour in Deutschland war, waren wir auch alle tatsächlich noch sehr aufgeregt. Ich würde es jetzt nicht als Lampenfieber bezeichnen, aber wir waren eben aufgeregt, weil wir nicht genau wussten, wie funktioniert das digitale Ticketing. Haben die Leute ihre Mobiltelefone aufgeladen? Funktionieren die Scanner? Und die Angst wurde uns dann aber relativ schnell genommen, weil es hat wunderbar funktioniert, sodass wir einen entspannten Einlass hatten und uns dann auch entspannt auf den Abend vorbereiten konnten und uns selber auf die Show und den Beginn des Konzertes freuen konnten.
Jo, und wie die Show aussieht, wissen wir alle. Die waren alle großartig, aber wir wussten ja vorher nicht, dass sie sind und dass sie stattfinden. Und du hast schon angesprochen, es war alles in einer schwierigen, turbulenten Zeit, der Vorverkauf. Es gab aber in jeder Stadt Zusatzkonzerte. Wie geht man damit um? Einerseits könnt ihr ja schlecht planen, was passiert, wie sich entwickelt. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ihr einfach beim Stadion anruft und fragt, ob ihr einen Abend später wiederkommen könnt, oder?
Nee, genau. Das muss man schon in die Planung mit einbeziehen und haben wir auch ganz bewusst gemacht, weil wir wussten eben von den vergangenen Touren, die Nachfrage ist da. Natürlich wusste jetzt niemand, wie du sagst, in dieser turbulenten Zeit, wie läuft es denn wirklich? Haben die Leute, trauen die sich wieder unter Tausende von Leuten zu gehen ins Stadion und wollen die feiern? Aber das haben wir einfach mal angenommen und so hatten wir natürlich weitere Abende mit eingeplant in unsere Vorbereitung und haben dann entsprechend die Stadien so geblockt, dass man das hinzufügen konnte, was ja dann auch glücklicherweise, wie du sagst, in den meisten Städten auch gut funktioniert hat.
Ja, verdient hat das. Du hast ja gesagt am Anfang, der ist so auf dem Boden geblieben. Wenn ich ganz ehrlich bin, das höre ich bei vielen Künstlerinnen und Künstlern. Ist das wirklich so?
Doch, definitiv. Also wenn du dir die Größenordnung anschaust, in der er spielt und ihn ja nun mal wirklich nahezu jeder einfach kennt und ich das vergleiche mit anderen KünstlerInnen, die wir nun mal auch schon veranstaltet haben, dann muss man wirklich sagen, ja, absolutes Ja. Du siehst ihn Backstage rumlaufen, er kennt seine Crew mit Namen, jeden Einzelnen. Das zeigt sich eben auch, dass diese Crew über die Jahre natürlich gewachsen ist, aber es sind immer noch dieselben Leute dabei. Also er umgibt sich eben mit seiner Crew, die gleichzeitig seine Freunde sind und du siehst ihn eben auch im Catering sitzen, ja, neben den Leuten und einfach quatschen und er möchte, glaube ich, dass es allen gut geht und ja, es muss natürlich, um so eine riesen Produktion am Laufen zu haben und mit mehreren oder an die über 100 Leute auf Tour zu sein, muss es natürlich auch irgendwie eine angenehme Atmosphäre sein unter der Crew und ich glaube, da ist er allen voran auch mit verantwortlich, dass er eben so nahbar und ist und sich so gibt. Dementsprechend merkt man das auf jeden Fall auch unter der Crew. Es ist ein freundschaftliches Verhältnis. Wir kommen sehr gut mit allen aus und es ist immer wieder schön, mit denen auf Tour zu sein. Also es macht tatsächlich sehr viel Spaß.
Cool. Es ist viel Spaß, aber ich kann mir ja vorstellen, dass auch mal was schief geht oder man überrascht wird. Hast du irgendwelche besonderen Erinnerungen an die Tour? Wir sind ja unter uns noch, also du kannst völlig frei erzählen.
Ja, doch, also klar, bei solchen Riesenproduktionen gibt es, glaube ich, immer irgendwelche Geschichten, die unvorhersehbar sind. Also ich erinnere eine Geschichte, gut, die kam nicht plötzlich, aber für uns dennoch überraschend. Und zwar hatten wir unsere Shows in der Schweiz, in Zürich eigentlich schon gebucht. Und dann kam eben die Nachricht, dass der Sonntag nach dem zweiten Showtag einer der höchsten Feiertage ist in der Schweiz, von dem wir noch nie gehört hatten. Und unser Partner in der Schweiz hatte diesen auch nicht auf dem Schirm, was bedeutet, dass an diesem Tag keiner arbeiten durfte. Und du kannst dir eben vorstellen, bei so einer Riesenproduktion, Zeit ist Geld, an dem Folgetag des Showtags wird natürlich abgebaut, weil die Bühne muss weiter und in der nächsten Stadt aufgebaut werden. Und so kam es dann eben aber, dass an diesem Sonntag eben alles ruhen musste. Konnte ja in den anderthalb Stunden nach Showende bis 12 Uhr nachts konnte noch abgebaut werden, aber dann mussten wirklich alle nach Hause gehen und einen Tag Pause machen. Und das, ja, das kam zum Glück, haben wir da das erfahren, einige Monate im Voraus, aber es war, wir konnten uns damit arrangieren, aber es kam doch, ja, es kam etwas überraschend und unvorhergesehen. Und das konnten wir zum Glück ganz gut umgehen. Eine andere Situation, an die ich mich erinnere, wo wir auch alle zusammensaßen und ein bisschen gezittert haben, war tatsächlich in Dänemark am zweiten Showabend in Kopenhagen. Da zogen Unwetter auf und das war dann eben so, dass wir die Show unterbrechen mussten, da innerhalb von einer bestimmten Distanz Blitzeinschläge gemessen wurden. Und dann, es war unter den Umständen eben nicht mehr sicher, die Show fortzuführen, sodass wir die unterbrechen mussten. Und in der halben Stunde, naja, konnte natürlich gucken alle auf die Wetterdienste, die Meteorologen werden befragt. Aber es wusste keiner so genau, wie geht's denn jetzt weiter. Zum Glück hat sich dann das Unwetter verzogen, sodass wir die Show eben nach einer halben Stunde fortführen konnten und Ed wieder auf die Bühne konnte und die Show auch zu Ende spielen konnte. Und wie er selber immer sagt, sind solche Momente für ihn ganz besonders, weil das Publikum, glaube ich, danach umso freudiger ist und im Regen tanzt und ihm das nochmal eine ganz besondere Energie gibt, ja, solche Shows zu spielen.
Glaube ich gern. Die letzte Station der Shows, die ihr mit ihm gemacht habt, war in Frankfurt, also die letzte Station in Europa. Und da hat unser Gründer und CEO Volker Koopmans eine besondere Idee für ein Geschenk für Ed gehabt. Ich habe nur ein Foto gesehen und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Du musst uns die Geschichte erzählen, selber am besten. Aber seine Augen haben extrem geleuchtet. Ich habe noch nie einen so glücklichen Menschen gesehen wie auf diesem Foto.
Ja, das war eine große Überraschung für Ed auf jeden Fall. Genau, Volkert hatte die Idee, die Bühne mit Lego nachbauen zu lassen oder mit Lego-Steinen eben nachbauen zu lassen. Und das Modell ist circa, ich weiß gar nicht, 1,5 x 1,5 Meter groß. Um die Bühne herum steht auch ein Lego-Publikum, was dem Lego-Männchen Ed auf der Bühne zujubelt. Und ja, es ist, glaube ich, man muss jetzt kein besonderer Experte sein, um zu wissen, dass Ed Sheeran Lego-Fan ist. Er hat einen Song über Lego gemacht und ich glaube auch schon mal in Interviews erwähnt, dass er großer Lego-Fan ist. Von daher war das eine ziemlich coole Idee, die Volkert hatte. Und ja, Ed war begeistert, definitiv.
Also kann man das auch demnächst kaufen, vielleicht noch vor Weihnachten oder so?
Ja, es wäre eigentlich eine ziemlich coole Idee, aber ich glaube, es ist ein bisschen nicht so praktikabel in der Größenordnung zumindest nicht. Ja, aber es wäre bestimmt ein Renner. Also ich würde es mir kaufen.
War eine Maßanfertigung wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, schade eigentlich. Wieder eine Geschenkidee zunichte. Aber ich glaube, ich muss dich nach unserer Aufzeichnung noch ein bisschen über Lego-Modelle befragen, wo man so eins herbekommt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne noch einen anderen Tipp weitergeben. Du hast mir von der Full-Circle-Dokumentation erzählt. Ich habe sie mir angeguckt. Die gibt es auf YouTube. Man muss einfach googeln und dann findet man das Ed Sheeran Full Circle und da kann man nochmal in wunderbaren Bildern sehen, wie das war auf der Straße und wie das Team zusammengearbeitet hat.
Genau, ja, also es ist eine 45-minütige Dokumentation. Alle, die sich so ein bisschen für die technische Seite dahinter interessieren, da kann ich das sehr empfehlen. Ist, glaube ich, speziell für die jetzt kommende Australien- und Neuseeland-Tour wurde das, glaube ich, zusammengeschnitten. Aber eben für alle zugänglich auf YouTube.
Cool. Über die Feiertage hat man ja Zeit, sich sowas mal anzugucken. Inga, ich danke dir schön, dass du dir die Zeit genommen hast und hast deiner Stimme ein bisschen angehört, dass dir eine Erkältung drinsteckt, und ich wünsche dir deshalb gute Besserung.
Danke.
Und danke dir nochmal für das interessante Gespräch.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Gleichfalls. Ciao.
Tschüss.